In der Bibel gibt es zwei Leute, die auf dem Wasser gelaufen sind. Das eine ist Petrus und das andere ist Jesus. Also Jesus ist auf dem Wasser laufend an einem Boot vorbeigelaufen, wo seine Jünger drin sind. Also du und ich und du und, ne? Also irgendwie ein paar von uns waren also in diesem Boot. Und dann gibt es so einen dieser fantastischen Petrus-Momente. Petrus sagt: Herr, wenn du es bist, ne, dann befiehl mir, aus dem Boot zu steigen und ich werde zu dir kommen. Und Jesus sagt: Komm. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht auf Jesus zu. Das endet dann auf Petrus Seite nicht ganz so optimal. Aber vergessen wir das mal. Der Bibeltext, den ich gleich mit euch machen möchte, ist in der Tagzählung der Juden. Jesus ist Jude, ist in der Tagzählung der Juden der Auftakt des Tages, an dem er stirbt. Johannes 16 ist in unserer Zählung Abend, am Abend vor seiner Hinrichtung. In der jüdischen Zählung ist das der Beginn des Tages. Also der Tag beginnt mit Sonnenuntergang und endet dann wieder mit Sonnenuntergang. Aber den nächsten Sonnenuntergang wird Jesus nicht mehr lebend erleben. Da wird er schon hingerichtet sein, wird tot sein. Also zum Auftakt dieses Tages ist Jesus mit seinen Jüngern, also und lehrt sie. Das steht im Johannesevangelium in Kapitel 14, 15 und 16. Normalerweise weiß ich vor einem Gottesdienst immer, was wir für Lieder singen oder so. Ich hatte mir jetzt heute das eine Lied vor der Predigt nicht angeguckt. Versteht ihr, eigentlich ist das ein Lied, das Jesus betrifft. Die Situation ist eigentlich so eine Situation gewesen. Jesus wusste, er wird sterben. Alles, was ich gleich vorlesen werde, das hat Jesus gesagt, wissend, dass er hingerichtet werden wird in den kommenden Stunden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir so ein Lied im Herzen irgendwie festhalten und das da vielleicht auch verankern für die richtigen Momente, da muss uns irgendwie klar sein, dass Gott uns trägt in Situationen, die einfach viel zu groß sind. Viel, viel zu groß sind. Und trotzdem trägt. Das Bild ist ja ein ganz faszinierendes, dass wir auf dem Wasser laufen. Ist bestimmt irgendwie was Fantastisches. Den meisten von uns würde es wahrscheinlich schon reichen, wenn sie sagen: Hey, ich wäre schon ganz dankbar, wenn ich auf festem Boden ordentlich laufen könnte, wenn ich das irgendwie ganz ordentlich hinkriegen würde. Aber manchmal gibt es Situationen, da wird uns der Boden weggerissen. Und dann ist es gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, der in der Lage ist, uns auf Wasser oder auf nichts laufen zu lassen. Ich möchte nochmal beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du gestorben bist für mich. Dass du sehenden Auges in all das reingegangen bist. Ich bin dir ganz dankbar, dass ich blind bin für das, was auf mich noch wartet. Und dass ich sehend bin dafür, dass du ein gütiger Gott bist. Ein gnädiger und barmherziger Gott, ein Gott, der Kraft hat zu tragen. Jesus, in meinen Augen hast du das nirgendwo besser gezeigt als in deinem Sterben. Ich danke dir für diesen Moment, in dem das offenbar geworden ist. Ich danke dir für diesen Moment, in dem das durchgebrochen ist, dass du bereit bist, jeden Weg zu gehen für mich. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, die Dinge zu sehen und zu verstehen, die so schwer zu sehen und zu verstehen sind. Dich sehen, dich verstehen, Herr. Amen. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus redet gar nicht so viel über den Heiligen Geist. Ich fange jetzt hier nicht an, irgendwie sowas Grundsätzliches hier über den Heiligen Geist zu lernen. Nur so viel. Irgendwann hat man sich nach ein paar Jahrhunderten Christenheit darauf geeinigt, ein Kunstwort zu verwenden, um Gott zu beschreiben. Das ist das Wort Dreieinigkeit. Das ist eine Erfindung von Theologen. Und weil es eine Erfindung von Theologen ist, ist es ein nicht verständliches Wort. Das meint schlicht und ergreifend, dass Gott ein Gott ist, aber dass dieser Gott irgendwie in drei verschiedenen Arten wahrgenommen werden kann, die aber nicht einfach nur sozusagen die Schokoladenseite von Sven und die nicht so schöne Seite sind oder irgendwie sowas, sondern in drei sehr verschiedenen Personen erscheint. Personae ist im Griechischen ursprünglich die Maske gewesen, hinter der die Schauspieler waren. Also wenn der Schauspieler mit einer bestimmten Maske nach vorne kam, dann wusste das Publikum gleich, was das für eine Gestalt ist, die da nach vorne kommt. Dieser Begriff der Person ist dann von Theologen verwendet worden, um das irgendwie zu beschreiben, dass es ein Gott ist, der aber als Vater, Sohn und Heiliger Geist auftaucht und dass der Sohn nicht der Vater ist und der Vater nicht der Heilige Geist und irgendwie so. Das Ganze lässt sich mit dem Kopf nicht greifen, das begreift nur das Herz. Jesus bereitet jetzt seine Leute darauf vor, dass er sagt, ich gehe. Also das hat er schon ein paar Mal gesagt, aber das sagt er jetzt sehr nachdrücklich. Und wie gesagt, es wird nur noch wenige Stunden dauern. Und er sagt, ich gehe und es ist gut, dass ich gehe, denn der Beistand wird kommen. Ich bin Johannes 16 ab Vers 7. Und das Wort, das er hier verwendet für den Heiligen Geist, Beistand, ist ein Begriff, den die Leute damals ganz gut kannten. Nämlich, wenn man vor Gericht gewesen ist, dann hat man sich normalerweise, wenn man sich das irgendwie leisten konnte und wenn man irgendwie in der Lage dazu war, einen Beistand mitgebracht. Das konnte jemand sein, der rhetorisch irgendwie ganz gut drauf ist und der für dich argumentieren kann vor Gericht. Aber in allererster Linie war ein Beistand jemand, eine respektable Person. Ja, also jemand, der mit dir vor Gericht erscheint, um den Richtern und den Rechtsprechenden zu zeigen, dieser ist ein guter Kerl. Weil wenn das kein guter Kerl wäre, würde ich nicht meinen guten Ruf dafür aufs Spiel setzen, dass ich mit ihm vor Gericht erscheine, dass ich mit ihm erscheine in einer Verhandlung. Ein Paraklet, ein Beistand, ist ein zur Hilfe gerufener, so wenn man das wörtlich übersetzt. Einer, der, wenn ich irgendwie nicht mehr weiter weiß, den ich in der damaligen Zeit natürlich nicht, aber heute anrufen würde und sagen würde, oh, ich brauche jetzt wieder mal jemand. Komm. Und dieses Wort verwendet Jesus für den Heiligen Geist. Man kann sich ja ganz viele irgendwie Sachen vorstellen, zu sagen, so mit welchen Begriffen belegt Gott selbst sich selber. Eines der Begriffe ist offensichtlich der zur Hilfe Herbeigerufene. Und dieser zur Hilfe Herbeigerufene, der wird, wenn er gekommen ist, die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Also dieser Beistand kommt zu uns als Menschen, die irgendwie mit Gott leben wollen. Und er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Lass das mal so ein bisschen sacken. Er wird die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Was ploppt da so in dir hoch? Was meint das wohl? Die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Also ganz ehrlich, wenn der Text hier abbrechen würde, dann bestätigt er so ziemlich alle Vorurteile, die es über das Christentum gibt. Also wenn Gott kommt im Heiligen Geist, ja, dann schimpft er mit uns, Sünde, ja. Er sagt, dass er richtig gut drauf ist, Gerechtigkeit und Gericht. Und deswegen sage ich dir, es wird ganz schön warm werden in deiner Zukunft. So, Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, ja. Ich hoffe, dass das bei vielen von euch nicht die Assoziationskette gewesen ist. Jesus definiert, was er da meint. Und da möchte ich euch reinnehmen. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe. Nein, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe länger nachgedacht, wie erkläre ich das, was Jesus hier sagt. Weil wenn uns das erreicht, wenn das so richtig ankommt, dann kann das wirklich was loslösen. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Ich gehöre zu Leuten, denen geschriebenes Wort irgendwie sehr, sehr wertvoll ist. Ich bin ganz dankbar für jede Nachricht, die ich lesen kann, die ich nicht in irgendwelchen komischen Videos mir angucken muss oder sowas, ne? Ich gehöre zu den Leuten, die Sprache irgendwie mögen, weil präzise Sprache irgendwie Dinge auch gut ausdrücken kann. Und eines der Schwierigkeiten ist, wenn man Gottes Wort, so hast du vorhin die Bibel genannt, wenn man Gottes Wort aus irgendeiner Sprache, in diesem Fall aus dem Griechischen, übersetzen muss in andere Sprachen, dann ist das ein ganz heikles Geschäft, weil jede Übersetzung bestimmte Aspekte der ursprünglichen Bedeutung mit rübernimmt und bestimmte Aspekte nicht mit rübernimmt. Die Leute, die in Deutschland die Bibel übersetzt haben, vor langer, langer Zeit, also lange, lange vor Luther, sich überlegt haben, wie bringen wir denn nun den Germanen bei, dass Jesus der Retter ist. Diese Leute haben sich für den germanischen Begriff der Sünde, für das griechische Wort Hamartia entschieden. Hamartia meint in der ursprünglichen Bedeutung, dass ich auf ein Ziel schieße und der Pfeil das Ziel verfehlt. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von Sünde im Griechischen. Und die Missionare, die hier in unseren Sprachraum gekommen sind, die mussten natürlich bei diesen Zentralbegriffen unglaublich ringen, zu sagen, so wie sage ich das denn in deren Sprache? Wie sage ich das? Und ich finde, dass sie ein Wort gefunden haben, das noch besser ist als das Original. Also Hamartia ist schon nicht schlecht. Aber also Sünde ist noch viel besser. Sünde kommt von dem germanischen Wort Sund. Sund ist ein Abgrund, der schwer, schier unmöglich zu überwinden ist. Ein Sund ist eine gefährliche Untiefe. Ein etwas, was mich vom anderen Ufer massiv weghält. Es gibt keinen besseren Begriff in unserer Sprache, um das auszudrücken, was die Bibel sagen will, wenn sie über Sünde redet. Ich versuche das mal mit diesen beiden Stühlen irgendwie zu zeigen. Ich habe so ein bisschen nachgedacht, wie mache ich das? Und irgendwie so, ich mache das jetzt mal ein bisschen schlicht, dann heißt nachher nicht wieder, dass ich komische Bilder verwende. Also, wenn das ich bin, also ein Mensch, ne, oder Sebastian, egal, ne? Also ein Mensch, ne? Und das ist Gott, ja? Dann gibt es etwas, was in Gott ist, das will zu uns. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass Gott Menschen liebt. So ganz haben wir das noch nie verstanden, warum das so ist. Die Bibel erklärt es auch nicht wirklich, aber es ist so. Gott liebt Menschen. Ist ja auch nicht zu erklären, warum Menschen Katzen lieben oder sowas, ne? Also Gott liebt Menschen. Das ist einfach, das tut er einfach. Ja, Gott liebt Menschen. Er sagt das und dann glauben wir ihm das einfach mal. So, das ist das eine. Also es gibt etwas in Gott, das will zu uns. Ja, bleibt ruhig bei dem Katzenbild, ne? Also Gott will uns kraulen irgendwie, ne? So, und es gibt etwas in uns, das will zu Gott. Das hat Gott in uns reingelegt. Wir sind ja nicht einfach nur irgendwie am Ende eines Würfelspiels irgendwie das Ergebnis, sondern wir sind von Gott geschöpfte Wesen. Gott hat uns gewollt und er hat uns gewollt in einer bestimmten inneren Struktur, und ein Teil dieser inneren Struktur ist, dass etwas in uns Sehnsucht nach Gott hat. Etwas in uns hat Sehnsucht nach Gott, hat Sehnsucht nach Schönem, hat Sehnsucht nach Ewigkeit. Etwas in uns hat ein brennendes Verlangen nach Liebe. Das ist uns in uns drin. Das kann man irgendwie im Laufe der Jahrzehnte so niederwalzen, dass davon irgendwie nichts mehr zu spüren ist. Aber es ist erstmal da. Es ist vorhanden. Und irgendwie wäre es doch das Leichteste von der Welt. Jetzt ist das Katzenbeispiel falsch. Nehmen wir also mal Hunde. Nein, also wäre es das Leichteste von der Welt, dass die zueinander finden. Ja? Und Hund lässt sich kraulen und Mensch krault. Ich verstehe, warum das mit Katzen so schwierig ist, das Beispiel. Ne? Also irgendwie so. Na, also das wäre das Normalste von der Welt. Und jetzt sagt aber die Bibel, es gibt zwischen diesen beiden einen Sund. Es gibt einen Sund. Es gibt zwischen diesen beiden Sünde. Was aber wichtig ist, ist, dass die Bibel von dieser Hamartia in der Einzahl redet. Es geht nicht darum, dass zwischen diesen beiden es haufenweise irgendwelche Sachen gibt, die sie voneinander abhalten. Diese Sünde und jene 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 Sünde. Ja? Sondern es gibt einen Sund. Eine Sünde. Diese Sünde, sagt Jesus, ist, dass sie nicht an mich glauben. Sagt Jesus. Jesus sagt, weißt du was? Es interessiert mich wirklich überhaupt nicht, ob du gestern dein Kind im Zorn geschlagen hast. Das war Mist, das wissen wir beide, ja? Aber das trennt dich nicht von mir. Es interessiert mich nicht, welche merkwürdigen Pornos du in den letzten Tagen auf dem Laptop hochgeladen hast. Also, du weißt, dass das Mist ist, das muss ich dir nicht erklären, aber das interessiert mich nicht. Das, was mich interessiert, ist, vertraust du mir? Glaubst du mir? Vertraust du mir? Das ist die eine Sünde, die es zu überwinden gilt. Und jetzt sollten wir doch eigentlich meinen, wenn wir Christen sind, und einige von uns beanspruchen das für sich, wenn wir Christen sind, dann sollte dieses Problem doch eigentlich vom Tisch sein. Weil ich bin doch mal aufgestanden, habe mich taufen lassen oder wie auch immer, was immer so die äußeren Zeichen waren für diese Entscheidung. Ich bin doch irgendwann mal aufgestanden, habe gesagt, ich will zu Gott gehören, ich will ihm vertrauen, ich will ihm glauben, ich will an ihm dranhängen. Und eigentlich müssten wir doch zueinander finden. Also so richtig, richtig zusammen. Doch, das kriegen wir hin. Ne? Also eigentlich müssten wir doch zusammengehören. Ist doch nicht schwierig. Was trennt uns? Weil das ist doch offensichtlich, dass wir eigentlich alle nicht da sind, was unsere Beziehung zu Gott angeht, wo wir gerne wären. Und dass Gott nicht da ist, wo wir, also irgendwas ist doch so. Ne? Was ist dazwischen? Und ich behaupte, das, was dazwischen ist, ist ein großes Feuerwerk. Das sieht aus wie eine Schlacht. Es sieht aus wie ein gigantischer Krieg. Aber eigentlich ist es nur Pyrotechnik. Puff. Peng. Glittereffekte. Licht. Das sind unsere Sünden. Und etwas in uns glaubt, dass das, was wir tun, was wir nicht auf die Reihe kriegen, was wir nicht gebacken kriegen, dass uns das von Gott trennt. Die Bibel sagt aber, dass alles, was wir getan haben, alles, was wir tun und alles, was wir tun werden, die Bibel sagt, dass Jesus dafür gestorben ist. Nichts, was wir tun, trennt uns von Gott. Es hat uns von Gott getrennt. Aber das ist vorbei. Jesus ist gestorben mit unserer Schuld. In ihm ist diese Schuld in den Tod gegangen. Da war eine gigantische Schlacht. Da war etwas in uns, das hat rebelliert mit allem, was wir irgendwie aufbieten konnten gegen Gott. Aber all das hat Jesus in sich aufgenommen und ist damit gestorben. Und für ihn ist das Geschichte und vorbei. Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen Und er wird Christ für Christ für Christ für Christ ihnen erklären, Tag für Tag und Woche für Woche und Monat für Monat und Jahr für Jahr und Jahrzehnt für Jahrzehnt, bis sie es dann begreifen, dass die einzige Sünde, die uns trennt, der Unglaube ist. Unser mangelndes Vertrauen. Dass wir es nicht fassen können, dass Gott mit uns kein Problem hat. Dass wir es einfach nicht greifen können. Dass wir denken, ey, ich könnte Gott 100 Gründe geben, warum er mit mir nichts zu tun haben will. Und es ist dieses Hineinwachsen an der Hand des Heiligen Geistes, dass wir begreifen, dass Gott sich von all diesen Dingen nicht beeindrucken lässt. Es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn als Fußnote 17b, dass das, was wir tun, Auswirkungen hat auf die Menschen, mit denen wir es zu tun haben und so weiter und so fort. An der Stelle interessiert es ihn. Aber es interessiert ihn nicht an der Frage der Beziehung zwischen uns. Wenn die Bibel sagt, dass Gott uns liebt, dann meint sie das wirklich ernst. Sie liebt uns. Sie liebt uns nicht irgendwie so, wenn du denn dann das und das und das gebacken kriegst, dann. Nein, Gott liebt uns. Gott liebt uns. Gott liebt uns, wenn wir einäugige Hunde mit Flöhen sind, die die ganze Zeit auf den Teppich sabbern. Gott liebt uns. Er wird die Sünde, er wird die Welt überführen von Sünde. Sünde nämlich, dass sie nicht an mich glauben. Dass wir in irgendeiner Art und Weise denken, dass das, was wir so tun, was wir Gutes tun und Schlechtes tun, oder so, dass das irgendwie zählt vor Gott und dass das die Aussage ist der Belastbarkeit der Brücke zwischen uns, des Seiles zwischen uns. Aber die Bibel sagt das völlig anders. Die Bibel sagt, dass die Brücke zwischen uns, dass die nur getragen wird von Gott allein. Dass es nur an seinem starken Arm liegt, dass wir an ihm hängen. Du kannst völlig schlapp loslassen, ist völlig egal. Gott hält. Ich weiß nicht, mit welchen Selbsttitulierungen du manchmal umgehst. Ich weiß, dass ich mich manchmal damit erwische, dass ich zu mir selber blöder Sack sage. Ich weiß nicht, was so deine Sachen sind, um manchmal damit umzugehen, wer du so bist. Ja? Er steht hier, auch in diesen blöder Sack-Phasen hält er dich. Er hält dich. Und das macht der Heilige Geist, uns das zu erklären. Das tut der Heilige Geist. Jesus sagt, er ist super, wenn ich gehe. Weil versteht ihr, alles, was ich Jesus tun kann in dieser Welt, ist vor euch stehen und was erklären. So wie so ein Prediger, der da vor euch steht und euch irgendwas erzählt. Aber wisst ihr, das ist viel zu wenig. So wird das nie was. Das, was passieren muss, ist, dass ich Gott in euch Wohnung nehme, dass ich von innen heraus etwas in euch beginne zu erklären, etwas in euch heraus aufbrechen lasse und sage, ey, ich glaube, ich begreife da etwas. Jesus ist wirklich für meine Schuld gestorben. Und er lässt sich nicht mehr von meiner Schuld beeindrucken. Er lässt sich einfach nicht mehr beeindrucken davon. Seine Liebe hat einen Weg gefunden zu mir. Unfassbar. Ich brauche dazu Gott in mir. Ich brauche den Heiligen Geist, der mir diese Sachen erklärt. Er wird die Welt überführen von Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, sagt Jesus hier, dass ihr mich nicht mehr seht und dass ich zum Vater gehe. Na, ich werde die Welt überführen von Gerechtigkeit. Was ist denn das für eine Gerechtigkeit? Was meint er damit? Jedes Mal, wenn du betest und Gott begegnest, jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst und Gott zu dir redet, jedes Mal, wenn du einen Baum da draußen siehst und dieser Moment in deinem Herzen ist, wo du sagst, was für ein Schöpfer. Jedes Mal, wenn du ein Kind in den Arm nimmst und etwas von der Herrlichkeit Gottes in diesem Gesicht wiedergespiegelt siehst. Jedes Mal wird Jesus gerecht gesprochen. Er nämlich ist der Herr der Herren und der König der Könige. Jesus war zu diesem Zeitpunkt, als er das sagt, unter seinen Jüngern und hat mit ihnen da zusammen so eine kleine Wohnzimmerrunde gehabt. Und er sagt, Leute, das hört auf. Ich gehe zu meinem Vater in den Himmel. Ich werde mich auf den Thron setzen. Ich werde regieren. Und ihr werdet mich regieren sehen. Ihr werdet sehen, dass ich Herrschaft ausübe. Und es wird mich rechtfertigen in allem, was ich gesagt und getan habe. Die Leute da draußen, die werden glauben, wir haben ihn klein gekriegt. Wir haben ihn ans Kreuz genagelt, wir haben ihn umgebracht. Das Ding ist gegessen und gelutscht. Nein, ich werde mich zu Gott, dem Vater, begeben. Ich werde mich auf den Thron setzen. Ich werde auferstehen von den Toten. Ich werde all das, was diese Welt für mächtig und großartig und für aggressiv hält, werde ich zerbröseln zu Staub. Ich werde mich aufschwingen in den Himmel und werde von dort aus herrschen. Und immer wenn ein Funken dieser Herrschaft sichtbar wird in dieser Welt, in deinem Leben, rechtfertigt es Jesus. Rechtfertigt es alles, was er getan hat. Es sagt, all das, was Jesus getan hat, hat wirklich Substanz und hat Auswirkung. Es ist nicht irgendein fataler Irrweg gewesen, dass Jesus dann leider irgendwie dieser gute Kerl am Ende gestorben ist oder sowas. Nein, sondern es ist Gottes Weg gewesen mit allem, was dazugehört, inklusive Hinrichtung und Auferstehung. Gott wird gerechtfertigt, indem er Jesus auf den Thron setzt. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet merken, dass ich regiere. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und ihr werdet es merken, weil der Heilige Geist kommt. Und weil der Heilige Geist kommt, werdet ihr auf einmal merken, naja, dass man auf dem Wasser gehen kann. Ihr werdet merken, dass es Mauern gibt, die vor euch niederfallen. Ihr werdet merken, dass ihr für Dinge euch engagiert und es wird etwas ändern in dieser Welt. Ihr werdet sehen, wie die Dunkelheit zurückweichen wird. Und wir haben das gesehen. Wir haben das in unserem eigenen Leben gesehen, wir haben das in unserer Gemeinde gesehen, wir haben das in der Kirchengeschichte gesehen. Dass diese Gesellschaft da steht, wo sie steht, das hat was damit zu tun, dass Jesus regiert. Dass Jesus regiert. Der Heilige Geist wird kommen, er wird überführen von Gericht. Was ist das Gericht? Jesus sagt, der Fürst dieser Welt, der Herr dieser Welt ist gerichtet. Wisst ihr, es gibt eine Menge Gründe, über uns den Stab zu brechen, uns niederzumachen. Es gibt bei den meisten von uns irgendwelche geheimen Dinge, von denen wir nicht so gerne möchten, dass sie in unserer Nachbarschaft an irgendwelche Litfaßsäulen geklebt werden. Es gab einen, der hat die ganze Zeit gemacht, was er wollte und was er durfte. Der Fürst dieser Welt. Ihm ist die Herrschaft über diese Welt von uns Menschen übergeben worden. So sagt es die Bibel, 1. Mose Kapitel 3. Und dann endlich macht er den einen fatalen, gigantischen Fehler. Er tötet den einen, den er nicht hätte töten dürfen. Jesus. Der kein Sünder war. Der nicht schuldig war. Und Jesus sagt, der Heilige Geist kommt und er wird euch davon überführen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er wird versuchen, seinem Urteil zu entkommen. Er wird auf der Flucht sein. Er wird zusehen, dass er euch nicht, dass das Urteil nicht an ihm vollstreckt wird mit allem, was dazu gehört. Aber ich sage euch, der Heilige Geist kommt und der wird euch davon überführen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Dass die Herrschaft des Bösen, um das jetzt mal irgendwie in Hollywood-Deutsch zu sagen, dass die Herrschaft des Bösen gebrochen ist über dieser Welt. Wir haben es seit 2000 Jahren mit einstürzenden Hochhäusern zu tun. Das ist mir schon klar. Wir haben es damit zu tun, dass eine Menge Dunkelheit noch über all dem ist. Aber das grundsätzliche System ist gebrochen. Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden, dann ist das auch etwas, eine Verkündigung hinein in die unsichtbare Welt, dass wir dem Fürsten dieser Welt sagen, hörst du, wem wir die Herrschaft dieser Welt überreichen? Hörst du, von wem wir denken, dass er der Herr dieser Welt ist? Du hast das für dich beansprucht. Wir sagen dir aber als Christen, nein, das stimmt nicht. Du bist nicht länger der Fürst dieser Welt. Du bist gerichtet worden. Du bist am Karfreitag gerichtet worden. Du bist zu Tode gekommen. Das Ding ist gegessen, vorbei. Deine Macht ist gebrochen. Das mag sein, dass du dich noch in diversen Rückzugsgefechten irgendwie befindest. Das mag sein, dass du Herrschaftsanspruch noch aufbaust. Aber das ist alles Nonsens. Du kannst dich gerne aufplustern und sagen, was du für ein großer, mächtiger und gigantischer, wie auch immer, mach das ruhig alles. Aber wir wissen, weil Gott durch den Heiligen Geist in uns wohnt, wir wissen von Gott selber, der Quelle der Wahrheit, wissen wir, dass du gerichtet bist. Jesus sagt, gut ist, wenn ich gehe. Denn wenn ich gehe, dann wird der Heilige Geist die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Ist das deine Weltsicht? Dann bist du Christ. Ist das deine Weltsicht, dass das Einzige, was uns trennen kann von Gott, unser Unglaube ist? Unser Nichtvertrauen? Glaubst du, dass Jesus regiert? Das ist das, was wir bei Taufen fragen, ne? Glaubst du, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist und willst du ihm folgen als deinem Herrn? Das ist das, was in diesen beiden Sachen drinsteckt. Er überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und von Gericht. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Da betet es sich gleich ganz anders. Wir trommeln nicht an gegen irgendwas, was da noch stabil in der Gegend steht. Alles, was wir tun, ist, dass wir die Kartenhäuser dieser Welt umstürzen, die keinen Bestand haben, die keine Substanz haben, die kein Fundament haben. Es gibt einen, der regiert, Jesus. Und wenn wir beten, dann proklamieren wir das in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wenn wir als Christen leben in dieser Welt, dann unter der Herrschaft des einen, Jesus. Dass wir in all dem mal besser drauf sind, schlechter drauf sind. Klar würden wir das gerne ein bisschen besser hinkriegen. Gott hilft dir dabei. Aber es ändert nichts an dem Grundsätzlichen. Das Grundsätzliche ist Gottes Werk. Das Grundsätzliche ist das, was Gott getan hat und tut und immer noch tut und weiterhin tut und zum Ziel bringen wird in dir. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Das ist der Heilige Geist. Wir lesen die Bibel, wir reden mit Gott und in uns sickert Wahrheit. Und diese Wahrheit verankert sich in uns und sie verändert unser Denken, sie verändert unser Fühlen, sie verändert unser Selbstbild, sie verändert unsere Wahrnehmung der Schöpfung, in der wir stehen. Ich bete mit uns. Herr, ich möchte dich jetzt nochmal besonders für die hier bitten, die hier sitzen und die innerlich sagen, wenn du wüsstest. Herr, ich danke dir, dass du weißt. Und dass du stärker bist als all das. Dass du stärker liebst und stärker festhältst. Du bist ein Retter, ein wahrer Heiland. Herr, ich möchte dich bitten für die, die hier unter uns gefangen sind in ihrer Scham. Gefangen sind in dem, was ihr Herz schwer macht. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen den Blick nach oben wendest, dass sie das Licht sehen können, das über ihnen leuchtet. Dass sie dich sehen können. Dass sie das Wort der Vergebung hören können für sich ganz persönlich. Herr, wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns die Lust anfachst, dir zu folgen. Dir als unserem Herrn. Dass das Auswirkungen hat auf unser Denken, unser Fühlen, unser Reden, unsere ganze Ethik. Dass das Auswirkungen hat auf die Art, wie wir mit uns und mit anderen umgehen. Herr, wir danken dir für dieses hohe Ziel, das du uns steckst, dass wir Menschen lieben sollen. Und wir bitten dich, dass du da dein Werk vorantreibst, dass du dein Handeln in uns weiter und weiter führst. Dass du uns wirklich liebesfähig machst in immer mehr Aspekten unseres Lebens. Herr, wir bitten dich, dass, wenn die Dunkelheit hereinflutet, dass wir dann uns daran erinnern, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus, du bist Herr über Hölle, Tod und Teufel. Herr über alle Mächte und Gewalten. Du bist der Herr unseres Lebens, der eine Gott. Dich beten wir an. Amen.